Deutschlandfunk, Information und Musik.
Diesen 15.03.2020 werden wir alle vielleicht auf Jahre hinaus weiter in Erinnerung haben, als letzten Tag einer relativen Normalität. Ab morgen dann, wenn alle Schulen und Kitas erstmal geschlossen sind, dann wird in Haushalten, in denen kleine und schulpflichtige Kinder leben, erstmal nichts mehr normal sein. Denn auch dort, wo größere Kinder vielleicht kein Betreuungsproblem mehr machen, werden die kommenden 5 Wochen wahrscheinlich zum sozialen Experimentierfeld. Denn anders als in den Sommerferien gibt es ja keine Reise, kein Shopping, kein Treffen mit Freunden. Eine Prognose, selbst handyfeindliche Eltern werden anfangen, das Smartphone zu lieben. Und selbst dort, wo der Kinderfaktor wegfällt, wird in den kommenden Wochen, vielleicht Monaten, nicht sein, wie es war. Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn sie den Stillstand verordnet bekommt? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Risikoforscher Ortwin Renn gesprochen. Der Umgang mit Angst und Furcht sind dessen Spezialthemen. Meine Frage daher zum Start: Macht ihm dieser verordnete Stillstand, der zu erwarten ist, Angst?
Also mir persönlich macht sie keine Angst. Ich denke, auch für viele andere ist es durchaus auch eine Chance zur Entschleunigung, dass man auch mal sieht, wenn man all diese vielen Aktivitäten etwas einschränkt, dass man sich da vielleicht auch mehr auf sich selber besinnt. Aber natürlich bleibt die Bedrohung bestehen. Das macht man ja nicht aus Freude und nur aus eigener Einsicht, sondern deshalb, weil es auch angeordnet ist. Aber ich denke, insgesamt gesehen, etwas mehr Muße, etwas mehr Ruhe, etwas mehr Zurückhaltung tut uns allen gut.
Sie haben also keine Vision von modernen Geisterstädten nach dem Modell von Walking Dead, dieser Endzeit-Zombie-Netflix-Serie?
Also die habe ich nicht. Ich sehe auch immer wieder Leute, die tatsächlich auch noch draußen herumlaufen, auch heute noch am Sonntag. Also von daher glaube ich nicht, dass wir jetzt hier plötzlich alles Geisterstädte haben werden. Aber das gesamte öffentliche Leben wird natürlich ruhiger werden.
Gucken wir ein bisschen grundsätzlich drauf, was Angst mit uns macht. In der Risikoforschung, in der Angstforschung wird zwischen 3 Verhaltensvarianten unterschieden. Erklären Sie doch.
Also es gibt zunächst einmal die Verhaltensvariante des Totstellens oder des Einfrierens. Dann ignoriert man einfach die Gefahr, tut so, ob sie gar nicht erstehen würde. Dann haben wir als zweites die sogenannten Fluchttypen. Das sind Menschen, die sich einigeln, die jeden Kontakt mit anderen vermeiden wollen, das mit denen, die vielleicht nahe in ihrer Familie sind. Und das dritte sind die Kampftypen, die versuchen, sich gegen diese Bedrohung aktiv zu wenden. Also beispielsweise, indem sie Hamsterkäufe machen oder sogar das Extrem, was wir gerade in Brandenburg erlebt haben, dass man Atemmasken aus dem Krankenhaus stiehlt.
Was steuert das denn, dass die einen Menschen Supermarktregale leer kaufen und die anderen völlig ungerührt mit dem Virusgeschehen umgehen? Also was steuert das eine oder das andere Verhalten?
Also das ist schwer zu sagen. Es gibt Soziobiologen, die sagen, das ist alles schon angeboren, das ist also genetisch bedingt. Ich würde sagen, das ist sicherlich auch eine sogenannte Prädisposition. Aber vieles ist auch durch Erziehung, aber auch durch Erfahrungen hier mitbestimmt. Und viele Menschen neigen halt eben eher zu dem ersten, zweiten, dritten. Manchmal ist es aber auch situationsbestimmt. Beispielsweise Autofahrer sind eher oft Kampftypen. Und wenn dieselben Personen dann Fußgänger sind, dann sind sie Fluchttypen, vielleicht auch aus gutem Grund.
Gucken wir drauf, wie die Politik versucht, die Situation jetzt zu steuern. Sie hat ja zum Ende der vergangenen Woche hin demonstrativ gezeigt, dass sie leistungsfähig sein will. Das erweiterte Kurzarbeitergeld. Binnen einer guten Stunde hat es alle parlamentarischen Hürden genommen oder dieses Paket an wirtschaftlichen Hilfen. Umfassender kann man eigentlich so etwas nicht schnüren. Alles richtig gemacht, um der Bevölkerung zu zeigen, die Politik kann es?
Also ich glaube schon. Also ich habe auch den Eindruck, auch wenn man die Umfragen so sieht, die gerade jetzt gemacht worden sind, dass die Bevölkerung im Wesentlichen zufrieden ist mit dem, wie die Bundesregierung mit dieser Bedrohung umgeht. Also keineswegs übertreibt, aber doch die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen dann noch angeordnet hat. Natürlich ist vieles auch im Bestreben sowohl der Länder als auch der Gemeinden und natürlich auch jedes Einzelnen. Aber was die Bundesregierung tun kann, glaube ich, macht sie im Moment und versucht auch ganz sicher, dass a, die Infrastruktur wirklich leistungsfähig ist und b, dass gerade die wirtschaftlichen Nachteile, die wir jetzt erleiden werden, nicht dazu führt, dass ganze Firmen pleite gehen oder dass ganze wirtschaftlichen Aktivitäten tatsächlich verloren gehen.
Und dass das Wahrnehmungspendel in die andere Richtung schlägt nach dem Muster, na, es muss schon sehr schlimm stehen angesichts solch umfassender Maßnahmen, das befürchten Sie nicht?
Also weniger. Also ich glaube tatsächlich so, dass wir natürlich viele Überreaktionen haben, aber auch da, wenn wir jetzt in Umfragen trauen können, die natürlich auch immer nur ein Momentanbild geben, sind etwa 80% der Bevölkerung durchaus besonnen und neigen keineswegs zur Panik. Das Problem ist, dass die restlichen 20%, die dazu eher neigen, natürlich im Moment in den veröffentlichten Medien, also in den Zeitungen oder auch im Rundfunk, dann ein besonders hohes Maß an Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, insgesamt gesehen halte ich die Reaktion, also gerade auch in Deutschland, für relativ besonnen. Das freut mich auch. Also die panischen Reaktionen sind Gott sei Dank weniger stark ausgeprägt, als man es vielleicht vermuten könnte.
Dann kann die gut organisierte, die versicherte, die in ihrer Daseinsvorsorge gut betreute Gesellschaft also doch noch besser mit Risiko umgehen, als man ihr das zugetraut hat.
Also ich würde das nach dem jetzigen Zeitpunkt so sagen. Wir werden natürlich sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das kann natürlich auch alles nochmal umschlagen. Was wir natürlich hier immer noch sehen können, ist, dass natürlich nicht nur der Virus ansteckend ist, sondern auch die Furcht. Also Panik ist vor allem ansteckend. Also wenn ich sehe, dass mein Nachbar und meine Nachbarin alle Wohnen aufkauft, die es in der Stadt noch zu geben hat, dann kann das sein, dass ich mich dann von selber anstecken lasse. Und dann kann es so etwas auch wie eine massenweise Hysterie austreten. Aber im Moment sehe ich das noch nicht und ich hoffe auch, dass es so nicht kommt.
Wenn die Menschen jetzt, wie ja angeraten wird, sich sozial vereinzeln, was bewirkt das?
Also es bewirkt eine gewisse Form der Solidarität. Also wir sehen beides. Also einerseits Solidarität, das haben wir jetzt auch in vielen Bereichen festgestellt, dass also wenn ältere Menschen irgendwo da sind, dass man ihnen hilft, dass man eben auch das Essen bringt oder anderes Mögliche, wenn jemand in Quarantäne ist. Wir sehen natürlich auch das Umgekehrte. Also wir haben auch erlebt, dass als Hygienetücher und auch Hygienemittel jetzt tatsächlich schwer zu kriegen waren, dass dann also Leute aus der Hand gerissen wurde, um das noch die letzten Reste zu bekommen. Also beide Verhaltensweisen können wir beobachten, auch Stigmatisierung gegenüber Ausländern, die dafür gar nichts können. Aber ich denke, insgesamt gesehen habe ich eher das Gefühl, dass die Mehrheit der Bevölkerung hier solidarisch ist und versucht auch ein vorbeugendes Sozialverhalten zu zeigen.
Und wenn ich ganz pauschal frage, was erwarten Sie, wird an Veränderungen am Ende dieser Pandemie stehen? Also am wichtigsten wäre natürlich die geringstmögliche Zahl an Opfern. Ansonsten aber ja, Menschen, die gelernt haben, mal wieder für sich zu sein, Menschen, die eine ganz neue Form an Rücksichtnahme erlernt haben gegenüber kranken, schwachen, alten. Könnte das Ergebnis dieser Pandemie sein? Man kann ja auch mal optimistisch sein.
Ja, also es ist ja schön, wenn es dazu kommen wird. Es ist ein bisschen eine Frage der Zeit. Wir hatten ja auch früher schon SARS oder andere, ich sag mal, kleinere Epidemien hier in Deutschland. Auch da zeigte sich solidarisches Verhalten. Das war dann aber ganz schnell wieder weg, als die Gefahr dann auch vorbei war. Aber ich habe den Eindruck, diesmal ist es A, viel stärker, sozusagen auch von der Bedrohungslage hier, und B, es dauert wahrscheinlich auch etwas länger. Und dann können sich alte Routinen, sozusagen auch die Routinen des egoistischen Verhaltens, dann ein Stück weit durch neue Routinen ersetzen lassen, und wenn die stärker verstärkt sind und man merkt, aha, damit kann man eigentlich besser leben, auch freundlicher und auch insgesamt sorgsamer miteinander leben, dann kann es durchaus sein, dass sich das auch durchsetzt.
Gibt es Dinge, die der Politik zu raten wären, um die Entwicklung zu steuern, oder lässt die sich ohne dies nur begrenzt politisch steuern?
Also es gibt natürlich nur begrenzte politische Steuerungskraft. Also man muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Also ich denke, für die Politik ist es ganz wichtig, deutlich zu machen, dass sie also gerade denjenigen, die jetzt auch wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen, hilft. Das ist zweitens, dass es natürlich den Menschen, die krank sind, natürlich auch alle Sorgfalt zu geben hat, die man eben geben kann und damit auch zeigen kann, dass man sich um sie kümmert. Das ist ja vielleicht in anderen Ländern, zumindest was man gerade hört, auch in Italien zum Teil etwas problematischer. Und schließlich denke ich auch, dass es ganz gut ist, dass man diejenigen, die jetzt tatsächlich in großem Maße Hilfsleistungen ergeben oder sich auch in dieser Krise besonders bewähren, dann auch hinterher noch einmal den auch unsozialen Anerkennung für sie, dass das auch von der Gesellschaft geachtet wird.
Das heißt, die Erkenntnis, dass es nicht nur systemrelevante Banken, sondern auch systemrelevante Menschen gibt, die kann im Ergebnis auch nicht schaden.
Eben, genau. Also es sind letztendlich Menschen, die auch in solchen Krisen sich bewähren und die uns da auch helfen, allen mit diesen Symptomen fertig zu werden. Und von daher ist es auch gut, dass man sie ein Stück weit in den Vordergrund stellt.
Der Risikoforscher Ortwin Renn war das. Er ist der wissenschaftliche Direktor am, nicht einfach, am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, IASS nach dem englischen Titel abgekürzt.